Ja, auch von meiner Seite aus möchte ich euch ganz herzlich begrüßen in diesem Gottesdienst. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich muss sagen, ich war heute Morgen so den ersten Teil gerne mit da. Ich habe mich erfreut an dem frischen und vollen Gesang. Und einfach, da merkt man etwas, wie jeder etwas mitbringt, Teil der Gemeinde ist. Und ja, das ist so wohltuend. Für den heutigen Morgen habe ich einen Predigttitel mitgemacht und der lautet Römer 7 aus dem Rückspiegel. Nochmals Römer 7 aus dem Rückspiegel. Ja, das eine oder andere Fragezeichen taucht auf. Was verbirgt sich hinter dem Titel? Ganz wesentlich ist ja die Frage, was hat es mit dem Rückspiegel auf sich? Und dann die zweite Frage, was ist denn das Thema in Römer 7 und was soll jetzt da eben im Rückspiegel mit auftauchen? Ich möchte mal zuerst hin zu dem Rückspiegel. Wir haben das vielleicht im Alltag, die Situation, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ich denke an einen Sommer, die Heuernte läuft und die Bauern bringen ihre Ernte ein. Und dann kommt es ja so manchmal vor, dass vor einem auf der Straße der Traktor rauszieht mit einem vollen, übervollen Anhänger. Die Landstraße ist schmal, der Wagen sehr breit und dann ist klar, da gibt es keine Chance zum Überholen. Und jetzt ist man einfach dort hinten so dran und muss warten, bis man dann irgendwie vorbeikommt. Wie wohltuend wird es sein, wenn der Bauer dann irgendwann, wenn es eine Parklücke oder eine Möglichkeit gibt, rechts rauszieht und die Kolonne hinter ihm vorbeilässt. Also dann wohltuend, wenn der Traktor im Rückspiegel erscheint und man dann wieder wirklich vorwärts gehen kann. Der Rückspiegel ist ja für die heutige Predigt ein Synonym, dass es Dinge gibt, die der Vergangenheit angehören sollen oder die wir Christen hinter uns lassen sollen. Das Christsein soll ja immer wieder auch vorwärtsgewandt angegangen werden. Und eben, wo liegt vielleicht jetzt die Thematik für uns mit drin? Was soll der Vergangenheit angehören? Mit dem, was in Römer Kapitel 7 mit beschrieben wird. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz auf den Römerbrief an sich eingehen. Und ich mache über den Römerbrief folgende Aussage. Der Römerbrief, der nimmt eine Sonderstellung in unserem biblischen Buch mit ein. Von den 66 einzelnen Büchern ist der Römerbrief der Brief, der das Evangelium, die Rettung von Jesus Christus, lehrmäßig angeht, der uns also wissen lässt, was die Rettung durch Jesus Christus bedeutet, welche Auswirkungen das auch im Glaubensleben hat. Der Römerbrief, der geht Dinge auch faktisch an, was Gott uns zurechnet. Wenn wir durch Jesus Christus von Neuem geboren sind und im neuen Leben unterwegs sind. Der Römerbrief lässt uns auch ein Stück weit in einer Einzigartigkeit wissen, Rettung in und durch Jesus Christus ist gar nicht eine kleine Sache, sondern so eine große und wesentliche Sache. Und eben, der Römerbrief geht es lehrmäßig an, da ist so ein ganzer roten Faden durch den Brief hindurch, die ersten 8 Kapitel, also ganz zu oder relativ schon bald am Anfang, da wird bei der Schuld des Menschen begonnen, dass alle Menschen vor Gott schuldig geworden sind. Und dann geht's eben hin zu der Person Jesus Christus. Unser Heil, unsere Rettung liegt in ihm. Dann entfaltet der Römerbrief auch weiter, dass ganz wesentlich wir diese Tat von Jesus Christus im Glauben annehmen müssen, zugreifen müssen. Dazu sind wir aufgerufen. Dann wird, kann man auch sagen, oder hat der Römerbrief das Herzstück von Kapitel 5 bis Kapitel 8, wo es wesentlich dann um dieses neue Leben in Christus geht, was Gott uns anrechnet. Und ich ermutige euch, lest dieses Herzstück des Römerbriefs immer wieder. Verinnerlicht euch, wie Gott euch durch Jesus Christus sieht. Denn wer das wirklich in sich aufnimmt, damit umgeht, sich damit beschäftigt, der bekommt Kraft für den Alltag, um Gott gewollt eben im Christsein vorwärts gehen zu können. Leider befindet sich in diesem Herzstück von Römer 8 bis von Kapitel 5 bis Kapitel auch Römer Kapitel 7. Und der zweite Teil von Römer 7 ist zum einen unbequem, der hinterlässt auch Fragen, der zeigt etwas mit an, ja, wo wir wirklich auch eine Einordnung brauchen, wie sind die Dinge oder die Dinge, die dort beschrieben sind, wie sind die einzuordnen? Beschreibt der Römerbrief tatsächlich in Kapitel 7 des normale Christseins, des Wollens, aber nicht Könnens, des niedergedrückt Seins? Ich habe schon so das eine oder andere damit angesprochen. Ja, wie ist es einzuordnen? Und eben Römer 7, wie kann es dazu kommen, dass man aus dem Zustand rauskommt, der eigentlich elend und sehr bekümmerlich ist? Das ist so im gedacht für die heutige Predigt. Römer 7 im Rückspiegel. Was wird man denn heute in der Predigt behandeln? Jetzt mal außerhalb oder außer Römer 7. Wo wird es hingehen, wenn Römer 7 im Rückspiegel erscheinen soll? Das ist ja sehr naheliegend. Wir werden dann einen Abschnitt aus Römer Kapitel 8 lesen oder da Verschiedenes mit behandeln. Vielleicht habt ihr euch schon heute Morgen gewundert, was hat es mit diesen zwei Gläsern, Vorratsgläsern auf sich. Die habe ich also oben entwendet. Ich werde sie nachher wieder zurückstellen. Habe beides mal Wasser eingefüllt. Und dann habe ich da noch zwei Tomaten mitgebracht. Diese zwei Tomaten, jetzt seht mir das bitte nach. Die werden ein Stück weit ein Menschenleben mit symbolisieren. Oder euer Leben. Und sollte ich mich während der Predigt dazu versteigen, dass ich euch anspreche als liebe Tomaten, dann seht mir das bitte am heutigen Morgen nach. Hier haben wir das Römer 7 Glas, auf der anderen Seite des Römer 8 Glas. Ja, aber jetzt hin zu Römer 7. Was wird dort im zweiten Teil des Briefes mit beschrieben? Wir lesen einfach mal die Verse 15 bis 25. Ich möchte das nachher gar nicht im Detail auslegen, sondern einfach diesen Zustand eines Menschen, der versklavt ist, aufzeigen. Römer 7 von Abvers 15, hier schreibt der Apostel Paulus, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich nicht das, nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Soweit dieser zweite Teil aus Römer 5. Wir haben hier einen Mensch, der eine Wirklichkeit in sich vorfindet, die eigentlich äußerst bedrückend und ernüchternd ist. Wir haben hier also einen Mensch, der sehr wohl um das Gute weiß. Der weiß auch das Gute, das will der Herr von ihm. Und er ist also bemüht, das Gute zu tun, das Gute im Alltag umzusetzen, macht jetzt aber die ernüchternde Erfahrung: Ich möchte das Gute tun, aber ich mache das oft gar nicht. Weiter stellt dieser Mensch auch nicht fest: Es ist nicht nur so, dass ich das Gute nicht tue. Vielmehr sieht es also so aus in der Praxis, dass ich oft die böse Dinge tue, die ich eigentlich schon dachte, die sind hinter mir in meinem Leben. Ich habe die Motivation, ich habe den Anreiz, den Ansporn, das Gute zu tun und tue es nicht. Wenn man diese Verse anschaut und dann auch etwas einordnet, merkt man, dass man hier einen Menschen vor sich hat, in dessen inneren Kampf, in dessen inneren Leben ein enormer Kampf stattfindet. Die Tendenz hin, das Gute zu wollen, aber eben, es ist ein Widerstreit im Inneren, er tut es nicht. Weiter beschreibt dieser Mensch auch, dass er in sich ein Gesetz vorfindet. Oder also eine Gesetzmäßigkeit, die wirksam ist. Er spricht da von der Sünde. Ja, und so sieht das in ihm aus. Über die Jahrhunderte hinweg wurde das, oder der Text auch von Christen gelesen, dann auch von Bibelauslegern und Theologen. Und man hat sich also immer wieder zu Recht damit beschäftigt, was wird uns hier in Römer 7 beschrieben. Ist es das normale Christsein? Also von Christus sind wir erfasst, erweckt worden. Christus hat die Schuld des Lebens getilgt, die Sünde ist ausgelöscht, was die Vergangenheit angeht. Aber wenn es jetzt um die Lebensführung geht, in diesem Vorwärtsgehen, da ist immer noch die Sünde der dominierende Faktor. Ist das der Zustand des Christseins? Die Fragen, die aufgeworfen wurden, also manche sind zu dem Ergebnis gekommen, nein, um einen Christ kann es sich hier nicht handeln, an der Stelle. Hier in diesem Abschnitt wird vielmehr werden die Menschen beschrieben, die in der Gottesferne sind, die eben gar nicht Gott nachfolgen wollen. Wobei, wenn man das dann mit anschaut und auch einzelne Aussagen mit betrachtet, dann merkt man, nein, es ist nicht der Mensch aus der Gottesferne. Denn er möchte das Gutes, er möchte das Gute tun. Oder in Vers 25, er bringt ja Gott gegenüber einen Dank zum Ausdruck. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also der Mensch, der noch in der Feindschaft gegenüber Gott ist, der wird so eine Aussage nicht machen. Es hat noch weitere Aussagen, wo man merkt, es ist nicht der Mensch in der Gottesferne. Dann ist die zweite Möglichkeit, die erwähnt wird. Es geht hier um einen Menschen, wo Gott bereits begonnen hat, in dessen Herzen zu wirken. Wo Gott bereits auch dran ist, diesen Menschen zu rufen. Diesen Menschen, dass er herauskommt eben aus der Finsternis zu Gott, in Gottes Gegenwart. Ein Mensch, der schon auch merkt, oder von Gottes Seite her, also weil er jetzt schon ein empfindsames Gewissen hat, weil auch in seiner Gedankenwelt schon ein Umdenken stattgefunden hat, also wo es ihm ein Anliegen ist, Gott zu gefallen, aber er hat sich noch nicht bekehrt, er ist noch nicht wirklich zu Christus und zum Kreuz gekommen. Und wir können an der Stelle auch sagen, oder es würde da um einen erweckten Menschen gehen. Ist es so ein Mensch? Ich sage darüber aus, kann sein, ist möglich. Und jetzt eben noch die Frage und eben durchaus unbequeme Frage, Wird hier in Römer 7 eventuell auch ein Christ beschrieben, der sich in diesem Zustand befindet? Und ohne Umschweife sage ich, ja, das kann so sein. Denn wir haben das vielleicht auch schon erlebt, dass wir wissen, was gut und richtig ist, was jetzt der Herr von uns will und was das Richtige wäre. Aber wir sehen uns immer mal wieder vielleicht auch zurückgeworfen und tun ganz andere Dinge, beziehungsweise sind eigentlich anders unterwegs, wie es der Herr meint. Möchte aber gleich mit anfügen, dass es hier sich nicht um das normale Christensein handelt, also oder dass es um eine Situation geht, die der Herr für uns zugedacht hat. Nein, da möchte uns der Herr weiterführen. Ich habe diesen Abschnitt in Römer 7 für mich überschrieben, das Elend eines versklavten Menschen oder eines Menschen, der sich noch in der Gefangenschaft befindet. Aus der Gesamtperspektive des Neuen Testamentes ist es eindeutig so, eindeutiger Befund, dass Jesus Christus oder der himmlische Vater in die Freiheit führen will. Und wenn es ein Christ erlebt, ab und zu erlebt, in gewissen Phasen erlebt, also ein Stück weit ein zurückgeworfen sein oder wo er ein Christ merkt, welche Macht die Sünde noch in seinem Leben entfaltet, es ist also nicht so, dass das Gott für uns auf die Dauer zugedacht hat. Wenn es die Zeit erlaubt, würde ich gegen Ende dann auch noch darauf eingehen, eben auf die Thematik der Christ und die Sünde. Und da vielleicht noch ein paar, oder möchte ich da noch ein paar Punkte ein bisschen auseinandernehmen, differenzieren. Denn Gott sieht seine Kinder nicht einfach als Sünder an. Aber das würde ich dann gerne später noch auflösen wollen. Ja, also hier ein Mensch, der unfrei ist, der nicht sich in dem befindet, wie Gott es sich gedacht hat. Jetzt soll aber doch bald mal Römer 7 im Rückspiegel auftauchen und wir gehen hinein in Römer Kapitel 8. Ich habe gesagt, Römer 5 bis 8, so das Herzstück der neutestamentlichen Lehre des neuen Lebens in Christus. Und ein Stück weit verstehe ich, und so wurde ich auch entsprechend gelehrt, Römer 7 wie ein Stück weit ein Einschub in also dieses Gesamtthema, wozu es kommen kann. Jetzt wollen wir lesen in Römer Kapitel 8 die ersten 4 Verse. Jetzt wollen wir gut mit hinhören, was der himmlische Vater uns zu sagen hat. Eben im Blick auf Menschen, die so unfrei sind, die das Gute wollen, die um den ja rechtmäßigen Anspruch Gottes wissen, aber nicht in der Lage sind, umzusetzen, was der Herr meint. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wir haben hier in Römer 8 zunächst mal so einen ganz starken Trompetenstoß. So gibt es nun keine Verdammnis. Also eindeutig aus Gottes Sicht, er verdammt den Christen nicht. Er verdammt diese Person nicht, die er bereits in Jesus Christus angenommen hat. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Keine Verdammnis meint, dass der Christ Also es wird kein künftiges Gericht eintreten, wo Gott nochmals die Dinge zur Sprache bringt und dann in der Zukunft noch schuldig spricht und mit der Verdammnis, wenn man es auch in das Buch der Offenbarung hineingeht, die Menschen von sich stößt oder aus seiner Gemeinschaft in die ewige Finsternis, und eben in die Hölle. Das wird nicht eintreten. Wer zu Christus gekommen ist, dort, wo das stattgefunden hat, was in Römer 5 und 6 beschrieben ist, also dort wird es keine Verdammnis geben. Und eben Gott, er verzichtet auf ein Verdammungsurteil. Die, die er angenommen hat, die hat er ganz angenommen. Und eben, es wird auch in der Zukunft kein Verurteilen mehr geben. In Johannes Kapitel, muss ich überlegen, ich meine, es ist 5, da heißt es, dass Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, und jetzt kommt diese Aussage, und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Als wir Sünder waren in der Finsternis, ferne von Gott, da sind wir eigentlich oder wären wir ohne eine Veränderung des Zustandes des Gerichtes Gottes und dann einer ewigen Verurteilung, einer Verdammnis entgegengegangen. Aber Gott eben, er sagt hier an der Stelle, dass es so nicht mit eintreten wird. Römer 8 setzt die Schwerpunkte und setzt Römer 7 die Dinge entgegen. Ja, was braucht es im Christsein, dass wir eben befreit sind, befähigt sind, ein neues Leben zu führen und eben, dass wir nicht in dem Zustand von Römer 7 versklavt sein müssen. Jetzt möchte ich zu meinem Römer 7-Glas kommen. Und zum Menschenleben. Ja, also was wird geschehen? Ich habe hier ein Glas mit Wasser. Wenn ich jetzt diese Tomate da reinfallen lasse, wird sie über dem Wasser schweben? Wird sie eintauchen? Wird sie danach niedergedrückt unten am Rand liegen? Oder wird sie erleben, dass es einen Auftrieb gibt? Schauen wir es uns mal an. Also, es ging runter, die Tomate bleibt unten und es soll jetzt symbolisieren, eben dort, wo ein Mensch das Gute tun will, aber er die Kraft nicht hat, einfach niedergedrückt ist und es geht nicht wirklich aufwärts. Versklavt, man kommt nicht hoch, keine Hoffnung, keine der Perspektive, dass das im Morgen irgendwo anders mit aussieht. Ich könnte jetzt die ins Glas reingreifen, die Tomate wieder rausnehmen, der Tomate gut zusprechen, aber für die Zukunft beachte bitte. Und dann eben Aufzählungen machen aufgrund von dem, was Gott meint und will und wieder reinfallen lassen. Aber ihr grinst und lächelt schon, wir wissen, es würde genau wieder gleich aussehen. Die erste Sache, die Römer 7 in Römer 8 entgegengesetzt wird, ist also diese Tatsache, kein Verdammungsurteil, wir sind befreit. Ganz wesentlich macht der Apostel Paulus dann in Römer Kapitel 8 weiter und benennt uns schon mal ein Geheimnis, dass es im Christenleben aufwärts gehen kann und wohlgemut, froh ein Vorwärtsgehen geben kann. Und das Geheimnis wird so ausgedrückt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Jesus Christus, also die entscheidende Person oder das Geheimnis, ob es in einem Leben Sieg oder Niederlage gibt. Jesus Christus die entscheidende Person, ob wir in den entscheidenden Momenten unseres Lebens in der Lage sind, zu überwinden oder Widerstand leisten zu können und damit dann wirklich auch siegreich zu bleiben oder nicht. Also Jesus Christus hier ganz wesentlich. Jetzt haben wir im Neuen Testament sehr viele Aussagen, die uns alle mit hinnehmen zu Jesus Christus oder zu diesem in Christus. Mit diesen Aussagen ist die Position zum Ausdruck gemacht, die der himmlische Vater für uns meint. Also das normale Christenleben, wie Gott es meint, der Christ ist in Christus. Und was bin ich dankbar, dass der himmlische Vater uns im Alltag und in der Lebenswirklichkeit in Christus sieht, was Jesus an uns getan hat. Wenn Jesus uns in Christus sieht, dann steht da ja über unserem Leben, die Vergebung hat stattgefunden. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben neues Leben erhalten. Uns wurde das Kleid der Gerechtigkeit geschenkt. Da können wir jetzt noch viele weitere Aussagen drüber treffen. Also was Gott dem zurechnet, der in Jesus Christus ist. Jesus Christus oder in Jesus Christus die Position, so wie Gott uns sieht. In Christus möchte aber da auch noch einen Aspekt mit ansprechen. In unserem Alltag, da ereignet sich so viel. Da unser Christsein ist auch umkämpft. Also eben, wenn jemand von Neuem geboren ist, dann macht sich ja auch der Feind auf, greift diesen Menschen an. Satan ist da nicht untätig. Und dann, ob es die eigenen Begierden oder die Schwachheit des Fleisches ist, da haben wir viele verschiedene Aussagen, wie dieser Kampf mit stattfindet. Vielleicht auch Aussagen, was mit zu einer Schwächung beitragen will. Aber eben, das ist nicht die Sache, bei der es bleiben soll, in Christus zu sein. Also wenn wir angefochten werden, wenn uns auch viele Themen umgeben, auch unsere Gedanken unseres Inneres mit ausfüllen. Jetzt können wir sagen, in Christus, so wie Gott uns ansieht, das ist eine statische Position. Ich möchte aber im Alltag und in der Glaubenspraxis ermutigen, auch immer wieder hin zu Christus. Und dass wir uns im Alltag in Christus hineinbegeben. Übrigens nicht unter dem Ansatz der Leistung. Und wenn du sehr viel unternimmst, also jetzt fast wie die Tomate im Wasser hin zu Christus zu schwimmen, dann wird es dir irgendwann gelingen. Aber eben diese Position, die wir haben in Jesus, das muss auch vom Beziehungsaspekt mit gefüllt werden und dann eben hin zu Christus. Gemeinschaftspflege, Beziehungspflege. Er, Jesus Christus, muss im Alltag mein Denken, mein Handeln mit prägen können. Wenn nur die andere Seite prägt, wo die Versuchung mit da ist, die Welt, die so eine ganz andere Ausrichtung hat, eben das wäre nicht gut für mich. Also in Jesus Christus ein ganz wesentlicher Faktor. Jetzt hat aber hier dieser Text noch eine weitere Sache mit angesprochen im zweiten Vers. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also der Heilige Geist als ein Prinzip, als ein fortdauerndes Prinzip, das in dem Christen wirkt. Jetzt habe ich hier auf der Seite mein Römer 8 Glas. Übrigens, in beiden Gläsern habe ich das gleiche Leitungswasser eingegossen, wie es im ersten Stock aus dem Hahn rauskommt. Das ist das gleiche. möchte euch auch den Hinweis geben, ich habe keine der beiden Tomaten präpariert. Also ist jetzt nicht die eine ausgehöhlt oder mit einer anderen Füllung. Dann möchte ich euch noch wissen lassen, dass diese beiden Tomaten definitiv am gleichen Stock gewachsen sind, zur gleichen Zeit gereift sind. Die sind nicht nur am gleichen Stock gereift, sondern die waren in unmittelbarer Nachbarschaft. So habe ich sie mit entfernt, nichts manipuliert. Dort ist noch ein klein bisschen mehr Grünzeug dran, aber das wird nicht für die Veränderung sorgen. Wir haben hier in diesem Text gehört, das Gesetz des Geistes tut etwas ganz Wesentliches. Und so wie in Römer 7 der Mensch in dieser Welt lebt, so lebt auch der Mensch in Römer 8 in dieser Welt. Wow, jetzt haben wir doch einen kleinen Unterschied. Habt ihr es wahrgenommen? Hier im zweiten Glas, da ist etwas da, das wirksam ist. Ich würde sagen, das Gesetz des Auftriebes. Das hat übrigens Archimedes schon im Jahr 200 bis 300 vor Christus, hat es in Worte gefasst, diese Gesetzmäßigkeit erfasst. Archimedes, also eben das Gesetz der Auftriebskraft. Hier findet Auftrieb statt. Ich sag's euch nochmals, beides Mal das gleiche Wasser drin. Jetzt muss ich aber die Katze aus dem Sack lassen. Ach, Frank, 1-0. Also, hier habe ich noch ein bisschen Salz ergänzt. Und jetzt, was geschieht in dem Bereich der Physik? Wasser hat seine Dichte, je nach Temperatur kann es Unterschiede geben. Und wenn Salz drin ist, dann hat Wasser eine höhere Dichte und aufgrund der höheren Dichte kommt es zum Auftrieb. Schaut die Tomate nochmal an. Die muss also sich gar nicht abmühen, um hier oben zu sein, sondern die Gesetzmäßigkeit des Geistes, die sorgt da dafür, also jetzt im übertragenen Sinne des Christseins. Wenn man das mit anschaut, also durch Salz hat das Wasser eine höhere Dichte, könnt ihr am Toten Meer betrachten. Und wenn ihr nicht zum Toten Meer hingeht, dann schaut die Bilder an, wie die Menschen auf dem Toten Meer, also dort drinnen sind im Wasser, wie sie ihre Zeitung lesen. Und ich freue mich dann immer, wenn man dann dort auch durch den Auftrieb noch sieht, wie die Bäuche ein Stück weit aus dem Wasser mit herausragen. Also eben, man nimmt diese Auftriebskraft dort in diesem toten Meer wahr. Jetzt soll ja dieses Glas und dieses Salzwasser einfach dafür stehen, wie der Heilige Geist in unserem Leben dran ist und er tatsächlich in der Praxis für Auftrieb sorgt. In Römer 8 wird uns weiter noch von der Auseinandersetzung wird das Thema angegangen, also von Auseinandersetzung zwischen Fleisch und Geist. Ich lese da mal ab Vers 9 bis 13. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Zu dem Zeitpunkt, wo der himmlische Vater einen Mensch annimmt, also einer, der umkehrt und sich wirklich zu Jesus Christus bekehrt, als Antwort wird ja Gott in dieses Leben seinen Geist geben. Der Herr Jesus, der führt das Wirken des Heiligen Geistes mit aus. In seiner Abschiedsrede hat er also die Jünger auf dieses künftige Ereignis der Geistesgabe mit vorbereitet. Johannes 14, Johannes 16, beides Mal wird der Heilige Geist und die Gabe des Geistes mit angesprochen. In beiden Fällen oder in beiden Kapiteln spricht der Herr Jesus von dem Geist der Wahrheit. Die Wahrheit, die steht für die göttliche Wahrheit, dass wir Christen geöffnete Augen bekommen für die Realität, wer wir in Jesus Christus sind. Wir bekommen den Blick der göttlichen Realität, dass wir nicht mehr unter der Macht der Sünde gefangen sind, obwohl wir noch durchaus zur Sünde versucht werden und in der Tat noch sündigen können, aber eben wir bekommen einen Blick des neuen Lebens, unsere Identität in Christus. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden, ein neues Sein und der Heilige Geist, der ist da. Der Heilige Geist sorgt also auch in der Lebenspraxis, in dem, wie wir unser Christsein führen, für den entscheidenden Unterschied. Jetzt ist es manchmal so, dass wir uns vielleicht auch schwer tun, den Heiligen Geist zu greifen und sein Wirken. Wo und wie wirkt der Heilige Geist? Jetzt ist es zum einen mal ein weites Feld und in diesem weiten Feld möchte ich mal einen Schwerpunkt setzen. Der Heilige Geist, der hat die Aufgabe, uns, also der Geist der Wahrheit, die Wahrheit näher zu bringen. Und der Heilige Geist, wenn wir also ihn und seine Wirksamkeit erleben wollen, dann erleben wir diese Wirksamkeit im Wort Gottes. Und deshalb lies die Bibel. Und wenn wir auch manches nicht verstehen, ihr lieben jungen Leute, seid nicht frustriert, wenn ihr das eine oder andere nicht versteht. Der Heilige Geist, der hilft dazu, dass wir Dinge erkennen, entdecken. Und manche Dinge, die habe ich 2-3 Mal gelesen, nicht verstanden, kommen bis heute noch vor, auch bei Texten. Und da greife ich jetzt nicht so hoch, 50 Mal gelesen und dass ich manches Mal denke, Herr, was meinst du wirklich in der Tiefe? Und manches vielleicht davon erkannt, aber nicht alles. Aber der Geist der Wahrheit schließt dieses Wort auf, Schritt für Schritt, immer wieder neu. Und ich bin mir, oder mit hoher Sicherheit möchte ich euch sagen, dass ja auch ihr diese Erlebnisse habt, wenn man im Wort liest, dass man so plötzlich wieder so diesen Aha-Effekt hat. Das meint der Herr. In der Vergangenheit noch nicht gesehen, also diese Schriftstelle 23 Mal gelesen und jetzt plötzlich schenkt der Herr Licht in der Sache. Das ist der Heilige Geist, der da mit dran ist. Also der Geist der Wahrheit schließt dieses Wort auf. Jesus, er sagt aber auch weiter, dieser Geist der Wahrheit wird in alle Wahrheit leiten. In die Wahrheit, das ist natürlich oder beinhaltet mit die ewige Herrlichkeit bei Jesus Christus. Und wenn der Geist der Wahrheit also dran ist, in die Wahrheit zu leiten, dann macht er das auch mit seinem Wort, dass man vom Wort her erkennen kann und verstehen, was wirklich gemeint ist. In Römer Kapitel 7, da herrscht sehr viel Elend und Unsicherheit. Römer 8 setzt eigentlich sehr viel an Sicherheit und Gewissheit diesem Zustand in Römer 7 entgegen. Und da wären jetzt noch 2 Dinge zu nennen. Ich möchte aber zeithalber nur noch die eine Sache machen. Und es ist die Sicherheit der Annahme. Ganz bei Christus angenommen und aufgenommen zu sein. Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Nur mal bis daher. Also, wer zu Christus kommt, wird angenommen, aufgenommen und Gott gibt Kindesstatus. Zugehörig zu Gottes Familie, dort sind wir mit aufgenommen, adoptiert, haben volles Recht, dort mit dabei zu sein. Weiter wird mit ausgeführt, mit dieser Annahme, dass wir also nicht nur eine Zeit lang dazugehören, sondern wirklich für Zeit und Ewigkeit. Wir haben Anteil an Gott, an seinem Reich. Es wird mit ausgeführt, wir sind Gottes Erben. Erben bekommen Anteil und eben sind Teilhaber des Ganzen mit. Und so hat der Gläubige in Jesus Christus Heimat gefunden, Annahme, Sicherheit, das ewige Leben. Und aufgrund dieser Sicherheit können wir vorwärts gehen. Aufgrund der heiligen Kraft des Heiligen Geistes können wir auch vorwärts gehen und das Leben gestalten. Und es muss nicht ständig zu den Niederlagen kommen. Und jetzt noch ganz kurz die Thematik der Sünde. Wenn die Bibel von der Sünde spricht, dem Sünder und der Tatsache des Sündigens. Ja, wie sieht das aus, wenn einer zu Jesus Christus gekommen ist? Wird er noch versucht zum Bösen, zur Sünde? Ja, eindeutiger Befund in der Bibel. Kann der Gläubige noch in die Sünde fallen? Ja, auch eindeutig. Aber was hat denn jetzt wirklich an Veränderung stattgefunden? Gott sieht seine Kinder nicht mehr als die Sünder an. Und jetzt muss ich bei dem Begriff des Sünders doch ein klein wenig ausholen. Der Sünder lebt in der eigentlich Gottesferne. Er fragt nicht nach Gott. An mancher Stelle wird uns in der Bibel auch mitgeteilt, der Sünder lebt in Auflehnung, in Rebellion gegen Gott. Und es hat auch ganz wesentlich eine Veränderung stattgefunden, wo wir zu Jesus Christus gekommen sind. Der Herr wurde uns groß und wir anerkennen den Herrn über unserem Leben als Gott und Herr, als den, der das Sagen hat. Wir anerkennen doch den Herrn als der, der ja für die Zukunft die Richtung wirklich mit vorgibt. Wir sind also nicht mehr in dem Status des Sünders, obwohl wir noch sündigen können, aber eben Auflehnung, Rebellion gegen Gott. Ich möchte noch kurz mit anführen, als es zum Sündenfall kam, dort im Garten Eden, es hat also die Tatsünde stattgefunden, ein Gebot wurde übertreten, aber dort war auch noch ein Aspekt mit dabei. Als Satan zur Sünde verführt hat, hat er den Menschen suggeriert, ihr werdet sein wie Gott. Also, sein wie Gott, ihr werdet das Sagen haben. Und mit dem Fall lebt der Mensch unter dem Irrtum, dass er meint, er ist seines eigenen Lebens Herr. Er bestimmt die Dinge, sein wie Gott. Ich habe hier das Sagen. Und das wird aufgelöst, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Und ja, die Macht der Sünde muss nicht mehr herrschen. In Römer 6 werden wir auch aufgefordert. Ich meine, es ist der 11. Vers. Haltet euch der Sünde gegenüber für tot. Weder Satan, weder Sünde hat Anrecht auf unser Christsein, sondern der Herr selber, Christus, der Heilige Geist. Und er ist da und sorgt für Auftrieb. Und deshalb, geh in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts. Römer 7 soll der Vergangenheit angehören. Und wenn es zur Niederlage und zum Fall kommt, lasst uns die Dinge ausräumen und wirklich in Christus vorwärts gehen.